Ich habe in meinem Haus noch nie einen Lehrer erlebt oder eine Lehrerin in 13 Jahren, die zu mir kommt und meinen Rat sucht, weil die Kinder kein Deutsch können. Das ist das kleinste Problem, das wir haben.
Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Edith Meinhardt. Ich bin freie Journalistin und beschäftige mich mit außergewöhnlichen Schicksalen und immer auch mit der dunklen Seite der Macht. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge der Dunkelkammer. Es geht dieses Mal um die Schule. Ein Thema, das uns alle betrifft, Eltern, Kinder und Jugendliche sowieso, Lehrerinnen und Lehrer, am Ende aber jeden und jede, denn in den Schulen, ich glaube, das kann man ohne Übertreibung sagen, entscheidet sich mit, wie unsere Gesellschaft künftig geprägt sein wird. Es liegt hier einiges im Argen, vor allem in Wien gibt es Standorte im ständigen Ausnahmezustand eigentlich, wo man kaum mehr zum Unterrichten kommt. Eine Direktorin, die das jeden Tag aus nächster Nähe mitkriegt, sitzt mir heute gegenüber. Wir reden gleich über das, was sie buchstäblich jeden Tag zu bewältigen versucht, aber auch über das, was das Bildungswesen jetzt dringend braucht, um zu verhindern, dass hier viel zu viele junge Menschen scheitern. Guten Tag, Frau Petra Bauer. Danke, dass Sie in die Dunkelkammer gekommen sind.
Danke für die Einladung.
Sie leiten das Zentrum inklusiver Schulen in Wien, Herr Nals. Warum sind Sie Lehrerin geworden? Wie kamen Sie in Ihre heutige Position und könnten Sie auch kurz Ihre Schule vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin eigentlich gebürtig aus der Steiermark und habe dort in der Volksschule, es war eine reine Mädchenklasse mit 40 Mädchen, eine großartige Volksschullehrerin gehabt in der dritten und vierten Klasse, die nach heutigem Maßstab wahrscheinlich, würde man sagen, sehr modern differenziert unterrichtet hat. Und das hat mir sehr gefallen, dass ich das Gefühl hatte, dass die mich sieht und mich persönlich fördern will. Und damals habe ich mir gewünscht, Lehrerin zu werden. Ich habe dann studiert und auch die Sprachheilpädagogik dazu gemacht, 2 Jahre in der Steiermark unterrichtet. Und dann gab es damals keinen Bedarf für Lehrer in der Steiermark. Und dann bin ich nach Wien gegangen, weil da hat man Sonderschullehrerinnen und Lehrer gesucht. Und habe dann begonnen als Integrationslehrerin in einer, damals nannte man es noch Hauptschule. Dann war ich in einer Sonderschule, dann habe ich im Ministerium gearbeitet ein bisschen und an der pädagogischen Hochschule, kam dann als pädagogische Referentin in, damals noch nannte man das noch Stadtschulrat für Wien. Nach 4 Jahren habe ich mich dann entschlossen, das Feld wieder zu verlassen, wo man über Kinder und über Projekte spricht, aber nie ein Kind sieht. Das war dann doch nicht meines und ich wollte zurück an die Schule. Und dann habe ich mich beworben um die Leiterstelle der damaligen noch Sonderschule in der Leopold-Ernst-Gasse in Hanals. Und jetzt bin ich seit 13 Jahren dort und wir haben mittlerweile diese Schule umgebaut eben in ein inklusives Schulzentrum mit allen Schularten, wo jedes Kind jetzt mal theoretisch zumindest willkommen ist, egal welche besonderen Bedürfnisse es hat oder eben nicht hat.
Mit welchen Schwierigkeiten kommen die Kinder zu Ihnen?
Also ich denke, wir haben einmal sicher Kinder, die einfach in der Nähe wohnen, die zu uns kommen, die in dem Sinn unter Anführungszeichen normale Regelschulkinder sind oder wo die Eltern schon andere Geschwister bei uns hatten und sehr zufrieden waren und dann kommen diese Kinder auch. Wir haben aber auch Kinder mit Lernbehinderung, Kinder mit Wahrnehmungsschwächen, mit Autismus, ganz viele. Ja, Kinder, die auch im motorischen Bereich Probleme haben. Meistens Kinder, die gar nicht nur ein Problem haben, sondern von allem ein bisschen, was sage ich immer, ja, die so quasi nirgends in keine Spezialschule passen, wo sich auch in dem Sinn niemand zuständig fühlt, die aber dann so im Gesamten Entwicklungsverzögerungen haben, die sich auf mehrere Gebiete auswirken und die kommen dann oft zu uns. Wir haben Kinder von 6 bis 16 im Haus. wir führen den Volksschullehrplan, den Mittelschullehrplan und den Sonderschullehrplan und haben durchwegs alle Klassen mehrstufig und alle inklusiv aufgebaut.
Das heißt, Sie haben erstens sehr viel Einblick von unterschiedlichen Stellen in das Bildungswesen gewonnen im Laufe Ihrer Karriere und Sie haben auch mit den Schwächsten eigentlich im Bildungswesen zu tun oder auch mit den Schwächsten. Das heißt, bei Ihnen fallen alle Systemmängel doppelt scharf auf sofort. Könnten Sie für die Hörerinnen und Hörer schildern, wie eine normale Woche, zum Beispiel die abgelaufene Woche, bei Ihnen ausschaut?
In meinem Bereich in der Direktion ist es mittlerweile so, dass ich so gut wie gar nicht aus diesem Raum rauskomme. Also früher war es ja doch so, dass ich mich im Haus auch bewegen konnte, in die Klassen gehen konnte, mal ein Gespräch führen konnte. Das ist jetzt kaum noch möglich. Ich muss mir diese Stunden richtig freischaufeln und verteidigen und meistens klappt es dann doch nicht, weil auf der einen Seite unendlich viel Verwaltungsarbeit zu machen ist. Im Schulverwaltungsprogramm, aber auch im Beantworten von Mails, in Telefonaten. Dann ist es so, dass ich viele Gespräche mit den Kindern führe, weil ich immer wieder dann so die Letztinstanz vor der absoluten Eskalation bin, wenn es um Disziplinierung geht, wenn es um Normverdeutlichung geht, was ich gerne zur Verfügung stelle als eine Instanz in der Eskalationstreppe, die wir mit den Kindern arbeiten und abarbeiten. Ich habe sehr viele Elterngespräche am Telefon oder bei mir in der Kanzlei, wobei da auch sehr viele Gespräche dabei sind von Eltern, die ich gar nicht kenne, sondern die mich finden und auf der Suche sind nach schulischer Hilfe, einem anderen Schulplatz zum Beispiel für ihr Kind, weil dort, wo die Kinder sind, es dem Kind nicht gut geht, laut Wahrnehmung der Eltern. Und ich habe natürlich auch unendlich viele Gespräche mit Lehrerinnen und Lehrern zu führen. Ich habe ja ungefähr 50, 55 Kolleginnen am Standort und noch über 30 Kolleginnen außerhalb in sogenannten Integrationsklassen in den Regelschulen, in zwei Wiener Gemeindebezirken, in Mittelschulen und Volksschulen. Und da ist bei diesen 90 engagierten Kolleginnen und Kollegen ist immer irgendjemand aufzufangen, aufzubauen, zu beraten, zu trösten, durchzucoachen durch ihre Aufgaben, die sie haben.
Wir kennen uns von einer Geschichte, die ich vor etwas mehr als einem Jahr für Profil geschrieben habe. Es geht darin zwar um ihre Schule hauptsächlich, an der sich aber exemplarisch etwas zeigt, nämlich wie ein System versagt und Kinder, die dringend Hilfe benötigen, alleingelassen werden. Ich zitiere aus dem Artikel, der im Oktober 2023 erschienen ist. Immer wieder beschleicht Lehrerinnen und Lehrer der schreckliche Verdacht, dass Kinder zu Hause grob vernachlässigt, brutal geschlagen, mit Bügeleisen und Zigaretten gequält oder sexuell missbraucht werden. Sie, die Schulleiterin, geht den Hinweisen nach und zeigt sie dem Jugendamt, wie es ihre Pflicht ist, per Gefährdungsmeldung an. Und dann passiert nichts. Nicht bloß einmal, sondern viel zu oft. Zitat Ende. Was ist da los?
Also zunächst muss ich sagen, der Befund von damals stimmt in meinem Fall zumindest, weil von anderen kann ich nicht sprechen, nicht mehr so, weil der Artikel doch einiges bewegt hat. Zwar nicht in jeglicher Hinsicht so, wie ich mir es gewünscht hätte, aber auf alle Fälle ist es jetzt nicht mehr so, dass keine Antwort kommt, wenn wir Gefährdungsmeldungen machen. Also man wird verständigt, wer der zugeordnete Sozialarbeiter ist. Und man kann mal sprechen und sich auch ausmachen, wie man sich bei neuen Erkenntnissen zum Beispiel auf dem Laufenden hält. Also wenn wir zum Beispiel was zusätzlich merken, wie wir das berichten. Und das hat sich verbessert. Allerdings ist es so, dass sich natürlich das Boudoir der MA11 jetzt für Wien gesehen ja nicht verbessert hat. Das heißt, wir haben jetzt seit Ihrem Artikel viel mehr Erkenntnisse über deren Möglichkeiten überhaupt. aber die Möglichkeiten sind viel zu gering, um den Kindern zu helfen. Also auch die engagiertesten Sozialarbeiter dort scheitern ganz viel an Dingen, die sie nicht ändern können. Und zurück bleibt noch immer unser Eindruck, dass dem Kind sehr schlecht geht. Aber man ist nicht in der Lage, also nicht nur wir nicht als Schule, sondern auch die Jugendwohlfahrt, an den praktischen Lebensumständen von diesem Kind etwas zu ändern.
Ich habe damals auch mit der MA11, also der Jugendwohlfahrt, gesprochen. Es gibt in Wien jährlich rund 12.000 Gefährdungsmeldungen und etwa 2.000 davon kommen aus Schulen. Keine einzige bleibt liegen, hatte die Sprecherin des Jugendamts damals versichert. Quer durch die Stadt gibt es außerdem Schulkooperationsteams. Man darf schon, denke ich, davon ausgehen, dass auch die MitarbeiterInnen des Jugendamts im Prinzip guten Willens sind. Woran krankt es dann aus Ihrer Sicht?
Also in diesem Jahr habe ich da ja auch Gespräche führen dürfen aufgrund des Artikels mit Repräsentanten von der MA11. Und ja, natürlich, es ist so, dass dort auch die meisten, weil es ist in jedem Berufsstand so, dass es nicht alle sind, aber die überragende Mehrheit versucht, was sie können. Und also meiner Meinung nach müsste man mal grundsätzlich zur Debatte stellen, und ich weiß, dass das eine heikle Debatte werden würde, inwieweit wir Eltern das Recht auf die komplette Bestimmung dessen geben, was mit ihren Kindern passiert oder nicht passiert. Beispiel, wenn wir sozusagen recherchieren und dann das Jugendamt informieren und die sagen zum Beispiel, das Kind sollte in Therapie gehen, in irgendeine kindgerechte Psychotherapie, und die Eltern wünschen das nicht, dann passiert es auch nicht. Das geht so weit, dass es hin zu medizinischen Dingen geht, wie zum Beispiel eine Brille. Das Kind sieht nichts, 3 Dioptrien auf jedem Auge, braucht dringend eine Brille. Eltern gehen nicht und es passiert dann nichts. Und alles steht unter so dieser Überschrift des Schutzes der Privatsphäre der Familie. Jetzt ist mir schon klar, dass das historisch gesehen gewachsen ist, unser jetziger Zustand. Denn als ich ein Kind war, war es ja genau umgekehrt. Da drangen irgendwelche Beamte willkürlich in Familien ein und haben relativ selbstbestimmt da sicher auch Existenzen zerstört. Aber in meiner Wahrnehmung sind wir jetzt auf der anderen Seite. Das Pendel hat in die andere Richtung ausgeschlagen. Und Eltern sind berechtigt offensichtlich, Hilfsangebote, die zum Beispiel von der MA11 kommen, auch intensiv kommen, wiederholt kommen, abzulehnen. Und dann sind wir beim Status quo.
Das ist zu wenig für eine Gefährdungsmeldung, wenn jetzt Eltern sagen, ich kaufe dem Kind keine Brille, warum auch immer. Was ist eigentlich der Grund dafür?
Also ich denke, dass es da um mehrere Gründe geht. Es kommt immer auf die Familie drauf an. Es hat viel mit Überforderung zu tun, mit Nichtverständnis, mit Bagatellisierung, mit einem Nichtbezug zu Körperlichkeit, die Verbindung zur Kognition, wie wichtig das ist, dass das Kind gesund ist und gut wahrnehmen, damit es auch gut in der Schule lernen kann. Da fehlt auch viel an Hausverstand und an Gefühl füreinander. Oft sind ja die Eltern selber aus Familien stammend, wo auch um sie sich niemand wirklich gut gekümmert hat. Das fehlt ja dann oft auch das Vorbild. Und ich kann es melden, aber es ist insofern zu wenig, als dass, wenn selbst wenn Ressource da wäre für die Sozialarbeiterin, ein Gespräch zu führen mit den Eltern, dann tut sie das zwar, aber es hat ja, wenn die Eltern wieder nicht quasi aktiv werden, hat es keine Widerhall und es passiert nichts. Und das Jugendamt arbeitet, so nehme ich das wahr, einfach immer mit den Eltern als Kooperationspartner. Das geht aber nur, wenn da jemand kooperiert. Und ich finde, dass wir für den Fall, dass Eltern nicht kooperieren, also sei es jetzt mit mir zum Beispiel und mit der Lehrerschaft oder mit dem Jugendamt oder vielleicht mit einem Repräsentanten vom Gesundheitswesen, vom praktischen Arzt oder was, der sagt, bitte, das ist notwendig. Wir haben in meiner Wahrnehmung keine Antwort drauf, wenn die Eltern nicht in Kooperation gehen. Und da ist ja mir der Grund eigentlich noch egal. Das wäre dann nicht egal, man müsste den Grund wissen, wenn wir verschiedene Wege hätten, wie wir dem begegnen. Aber in meiner Wahrnehmung haben wir gar keinen Weg.
Wir reden dann später noch, was die Schulen bräuchten. Da wird das wahrscheinlich auch ein Punkt sein. Was macht es denn mit Lehrerinnen und Lehrern, wenn sie das Gefühl haben, Kinder im Stich lassen zu müssen, ihnen nicht helfen zu können oder auch in weniger dramatischen Fällen einfach zu wissen, dass sie ihnen nicht das Beste an Bildung mitgeben können?
Es macht enorm viel mit den Lehrerinnen und Lehrern. Das ist einer der Gründe, warum wir sehr schwer Personal finden können und vor allen Dingen auch schwer halten können, weil wir mit Kindern, die es ohnehin schwer haben im Leben, auf verschiedenen Ebenen, sozioökonomisch, emotional, kognitiv, in der Wahrnehmung, im Erfahrungsschatz, den sie haben, können wir schulische Bildung ja nur näher bringen, wenn wir in Beziehung treten. Das geht bei unseren Schülern im Haus fast bei niemandem mit Notendruck oder irgendeiner Vision von einer Zukunft, weil die Kinder sich das gar nicht vorstellen können, weil das auch zu Hause kein Thema ist, sondern es geht nur über eine ehrliche, authentische, für die Kinder greifbare Beziehung, an der sie sich auch abarbeiten, die sie auch ausprobieren, austesten. Das heißt, man muss als Lehrperson sich sehr aufmachen, sehr porös werden und sich auch verletzlich machen, damit das Kind einen spüren kann, fühlen kann. Und in dem Moment, wo man das macht, ist man zwar erfolgreicher in der Vermittlung von den Dingen, die man vermitteln möchte, aber auch hochgradig gefährdet, die professionelle Distanz zu verlieren im emotionalen Bereich. Das heißt, für uns am Standort gilt es jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, diese Gratwanderung bewusst zu gehen. Das gelingt natürlich nicht immer. Immer wieder verliert man das Bewusstsein sozusagen und kippt in die Beziehung. Und da sehe ich meine größte Aufgabe als Schulleiterin, hier immer zu versuchen, was sehr schwer ist bei so einer großen Menge an Kolleginnen und Kollegen, auch ein Gespür dafür zu haben, wer braucht jetzt ein Gespräch, mit wem muss ich wieder zurechtrücken, die Richtung. Da ist es wichtig, dass der Lehrkörper auch untereinander sehr sensibel ist, mir auch Kollegen mitteilen, wenn sie sich Sorgen um einen Kollegen machen, das sehr gut unterscheiden zwischen Vernadern und professionell das Gespräch suchen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen jeden Tag, diese Gratwanderung gut hinzukriegen.
Ich glaube, Menschen, die nicht wissen, womit sie jeden Tag zu tun haben, können sich das tatsächlich nicht recht vorstellen. Könnten Sie mal beschreiben, wie Ihre vergangenen Tage waren?
Also ich denke, dass wir in einem großen Bereich die meiste Zeit des Tages nicht das machen, was sich ein Laie vorstellt, dass ein Lehrer tut. Also keine eigentliche unterrichtliche Arbeit, sondern wir investieren in Beziehung, in Gespräch, in Konfliktlösungsmöglichkeiten, weil die Kinder ja auch untereinander Konflikte haben, mit sich selbst Konflikte haben. Wir haben ja viele Kinder, die auch psychisch krank sind, die Impulskontrollverluste haben, die eingefangen werden müssen und wieder zur Beruhigung gebracht werden müssen. Viele Konflikte von außen werden reingetragen, die quasi außerschulisch über Internet in der Kommunikation ausgelöst werden und die dann hereinschwappen. Viele Dinge wie zum Beispiel der Überfall der Hamas auf Israel war, was das in den Kindern auslöst, was zu Hause gesprochen wird, all diese Dinge spielen hinein. Das heißt, die meiste Zeit durchspielen wir mit den Kindern die Bewältigung von dem, was sie belastet, versuchen, Ängste wahrzunehmen, Sorgen wahrzunehmen, Konflikte, Wut wahrzunehmen, deeskalieren, versuchen, einen Safe Space zu erzeugen für den Moment. Und dann, wenn dieser sensible Moment da ist, wo dieser Safe Space für die Kinder fühlbar ist, das funktioniert sehr über das Gefühl, nicht und über die Ratio, dann müssen meine Kolleginnen und Kollegen rasch, didaktisch, methodisch, gut durchgeführt schulische Inhalte platzieren. Und versuchen, sich die Wiederholungsschleifen schon mit zu überlegen, weil gerade unsere Kinder haben im Arbeitsgedächtnis enorme Probleme und müssen natürlich viele Wiederholungsschleifen auch haben. Ja? Also man muss sich gut überlegen, was platziere ich? Unnötiges Wissen wäre schade, wenn man das sozusagen da irgendwie verbraucht, sondern man muss sich gut überlegen, was soll nachhaltig auch bleiben und gleich beim Pflanzen sozusagen übers Gießen nachdenken und übers Hochziehen, ja. Und das ist eine Arbeit, die 1000% Konzentration erfordert, so einen 360 Grad Radius Aufmerksamkeitslevel für alle Kinder. Ein Mitschwingen quasi, ein Mitfühlen. Und das ist auch der Grund, warum es auf der einen Seite sehr beglückend ist natürlich, wenn das funktioniert, wenn alle im Raum plötzlich im Flow sind, etwas zu begreifen. Ich war letztes Mal dabei, da wurde erklärt, die Trägheit mit Münzen, die sie geschleudert haben und Schlüsseln an Bändern. Und da war das so spürbar, wie plötzlich bei allen auf verschiedenen intellektuellen Niveaus so der Groschen fällt. Aha, so funktioniert das und warum? Und das war auch ein Glücksgefühl für alle, für den Lehrer, für die Kinder, auch für mich, die dabei sein durfte. Aber dieses Fenster ist oft auch dann ganz schnell wieder zu, weil dann wieder irgendeine Irritation kommt, irgendeine Störung. Und die muss aber Vorrang haben. Denn wenn wir das nicht machen, dann steigen die Kinder nicht auf die Beziehung ein.
Und können auch keine Inhalte aufnehmen.
Nein, überhaupt nicht, weil sie müssen ja angstfrei sein, also möglichst angstfrei, müssen sich sicher fühlen, wahrgenommen fühlen und auch die puren existenziellen Bedürfnisse wie Hunger, Durst, Schlaf müssen ausreichend, zumindest im Mindestmaß erfüllt sein, sonst klappt das natürlich trotzdem nicht.
Mir ist jetzt eine Szene in Ihrem Direktionsbüro durch den Kopf gegangen, die ich nicht mehr vergessen kann. Ich war damals als Journalistin bei Ihnen und Sie haben einem Buben gerade ins Gewissen geredet, dass er nicht auf der Straße oder im Park schlafen soll, weil das sehr gefährlich ist. Und dann haben Sie ihm angeboten, auf der Couch in Ihrem Büro zu übernachten, wenn er einmal gar nicht weiß, wo er sonst hin soll. Aber das ist ja nicht Ihre Aufgabe.
Nein. Das ist klar, aber wie gesagt, wenn wir Kinder in einem Zustand vorfinden, der jetzt fachlich betrachtet als nicht beschulbar zu gelten hat, wenn ein Kind quasi weder einen Lerninhalt aufnehmen kann, noch erzieherisch irgendwie führbar ist, und das sind die zwei Aufträge für Schule, ist Erziehung und Bildung, dann muss ich schauen, was kann ich diesem Menschen, weil schlussendlich geht's da um kleine Menschen, was kann ich dem sonst anbieten, weil er ist ja gerade da. Und Kinder, die nicht beschulbar sind, versuche ich natürlich in die häusliche Pflege zu entlassen oder wenn sie bei der MA11 untergebracht sind, dort die Erzieher anzurufen, damit sie die Kinder abholen, damit sie sich zum Beispiel zu Hause ausschlafen. Aber oft kommt da niemand. Und dann gibt's für uns keine andere Möglichkeit, als zu schauen, wo kann sich das Kind zur Ruhe begeben, wo es sich sicher fühlt, auch wo es die Äuglein quasi zumachen kann. Und wir haben ein wachsames Auge drüber, sind aber gleich auch selbst geschützt, dass man nicht in irgendwelche Situationen kommt, die vielleicht auch wieder von außen recht seltsam ausschauen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir zu zweit sind, dass die Türen offen sind und so weiter, dass wir alle quasi miteinander Safe Space haben. Es hat ja keinen Sinn, ein Kind, das die Augen nicht offen halten kann, zu unterrichten.
Wie nahe gehen Ihnen die Geschichten der Schülerinnen und Schüler persönlich? Und erfahren Sie auch manchmal, was aus denen wird, die Ihnen die größten Sorgen gemacht haben?
Ich denke mir, der erste Teil der Frage, der ist schwer zu beantworten, weil ich natürlich über die Jahre Mechanismen entwickelt habe, wie ich zumindest im Alltag, während ich funktionieren muss, mit den Dingen umgehe. Und da gelingt es mir meist, nicht immer, einen Abstand zu bewahren, weil ich ja quasi die Verantwortung habe für all diese Menschen, die da jetzt im Spiel sind, um die so gut wie möglich durch die Situation, durch den Tag oder so zu coachen. Natürlich macht das trotzdem was mit mir, was ich dann eher spüre, auch in körperlichen Symptomen, in Verspannungen und die dann Kopfschmerzen auslösen oder diese Dinge. Immer wenn längere Pausen sind, so geht's uns allen, das weiß ich auch aus Erzählungen mit den Lehrerinnen und Lehrern, wenn Wochenende ist oder gar Ferien, brauchen wir die ersten Tage auch, die wir eher schlecht schlafen wegen Albträumen. Also man merkt dann schon, dass das Ganze wieder verarbeitet werden muss, vom Unterbewusstsein auch. Sehr schwierig ist es, darüber zu reden, weil wir doch, also zumindest im Bildungsbereich, in den letzten Jahren die Tendenz haben, dass man einem sagt, es ist professionell, den Faktor Mensch rauszustreichen. Also man möge doch emotionslos, sachlich, mit Fakten agieren und nicht immer quasi das Menschsein da in den Mittelpunkt stellen. Das halte ich für sehr gefährlich und ist auch in der Praxis, was jetzt die Lehrerinnen und Lehrer betrifft, unmöglich umzusetzen, weil sie sollen ja Mensch sein bei den Kindern, die Menschen sind. Dass man von uns Schulleitern immer wieder das verlangt, macht's, glaube ich, nur den Auftraggebern leichter, weil dann wenig berichtet wird über menschliches Fühlen und Denken und Trauern und Sorge haben, aber ist natürlich vollkommen unrealistisch. Aber ich merke, dass man eher als unprofessionell und nicht fähig hingestellt wird, wenn man über die eigene Betroffenheit redet. Ja, das halte ich für sehr gefährlich, weil das den Job immer schwerer macht.
Wenn man jetzt nochmal zu dem Buben zurückgeht, der keinen Schlafplatz hatte, verlässt sich da das System, das offensichtlich an allen Stellen unter Mangel leidet, dann einfach auf die Schulen, weil was sollen sie machen? Sie können ja nicht zu dem Buben dann sagen, dann schlaf halt auf der Straße, wenn ihnen niemand hilft und die Krisenzentren auch überlastet sind und es keine Ansprechpartner gibt, wie Sie gesagt haben.
Also im menschlichen Bereich verlässt man sich sehr viel auf Schule, ja, auf die Erziehung, die ganze Fürsorge, was Essen, Trinken, Kleidung und so weiter betrifft. Rechtlich gesehen natürlich nicht, denn meine Aufgabe ist es dann, Polizei zu informieren und wenn das Kind mir kränklich erscheint oder krank erscheint, die Rettung zu holen. Und da werden diese Blaulichtorganisationen auch gebraucht und mittlerweile auch missbraucht, als Taxi dann, ja, das dann die Kinder von A nach B führt, weil mir sagt man dann, ja, dann holen sie halt die Rettung und dienstlich habe ich ja keinen Auftrag, das Kind zu begleiten. Das heißt, wir nehmen das Menschliche raus, holen da 3 rot gekleidete Männer, die bringen mit dem Krankenwagen zum Beispiel, wenn das Kind eben kränklich erscheint, ins Krankenhaus alleine. So wäre die Theorie. Das Kind wird retraumatisiert, ist total hilflos in irgendeinem Riesengebäude. Und menschlich machen wir das natürlich nicht. Wir lassen das Kind hinlegen, wir machen ihm einen Tee. Wenn es sein muss, natürlich rufe ich die Rettung, wenn ich mir Sorgen mache. Ich muss mich ja auch rechtlich absichern. Aber natürlich fahren wir dann mit, sitzen stundenlang dort, weil niemand das Kind abholt. Aber man kann jetzt nicht sagen, das System verlässt sich logistisch gesehen auf uns, weil das muss ja nicht sein. Ich könnte ja genauso Kindesweglegung machen.
Wenn man sich umhört, dann kann man sich wirklich des Eindrucks nicht erwehren, dass eigentlich alle aus allen Nähten platzen. Ich erinnere mich, dass für die erwähnte Profilgeschichte die Gründerin des Krisenzentrums Boje das ausgedrückt hat, dass es allen schlecht geht, auch dem Helfersystem. Sehen Sie das auch so?
Das ist auf alle Fälle so. Deshalb denke ich, ist es ganz schade, wenn, wie nach Ihrem Profilartikel, zum Beispiel Repräsentanten der MA11 gekränkt waren und sich persönlich kritisiert fühlen und beleidigt sind. Weil das sollte ja niemals passieren, darum geht's ja auch nicht, weder bei ihren Geschichten noch jetzt, wenn ich bei ihnen bin. Wir sollten uns solidarisieren. Wir sollten ehrlich sagen, was jedes System an Mankos hat und gemeinsam das fordern, was wir eigentlich brauchen für die Kinder. Denn jeder ist überfordert mit der derzeitigen Situation. Das Gesundheitswesen, die Blaulichtorganisationen, der Jugendschutz, die Gerichtsbarkeit, die Schulen, die Kindergärten und. Ja, wir können das nicht mehr leisten. Wir probieren es jeden Tag, überfordern uns jeden Tag. Aber wir sind gefühlt im freien Fall. Und das tut auf Dauer niemanden gut in diesem Land. Und da wäre es halt gut, wenn alle aufhören würden, Dinge zu verteidigen, die systemisch so sind, wie sie sind, aus einem Kadavergehorsam heraus, der wirklich nicht mehr angebracht ist. Und das wäre so mein Ziel, warum ich überhaupt zu Ihnen komme, dazu aufzurufen, dass wir gemeinsam gerne sachlich mit Fakten formulieren, woran krankt's, was brauchen wir, und dann diese politische, gesellschaftspolitische Forderung dann zu stellen.
Es gibt wenig Schulleiterinnen, die so offen über Probleme reden wie Sie. Warum eigentlich? Müsste es nicht einen flächendeckenden Aufschrei geben?
Also generell wundere ich mich immer wieder, warum es so leise ist. Also jetzt nicht nur im schulischen Bereich, auch im Gesundheitswesen oder woanders. Ich wundere mich deshalb, weil wir grundsätzlich, so ist doch meine Auffassung, in einer Demokratie leben, einem Rechtsstaat, wo es nicht verboten ist, Wahrheiten zu benennen. Gott sei Dank. Es gibt ja genug Länder, wo das schon längst sehr gefährlich ist. Und ich würde nicht behaupten, dass ich da so mutig wäre, dann so laut zu sein. Ich glaube, es hängt an mehreren Dingen. Auf der einen Seite sind viele Kolleginnen jetzt zum Beispiel im Wiener Bereich, was die Schulleiter betrifft, im Pflichtschulbereich, grundsätzlich mal mit ihrer Aufgabe überfordert. Wir haben in den letzten Jahren so viele frühere Pensionierungen von Schulleiterinnen, die sich retten in eine frühere Pensionierung, dass wir enorm viele dienstjunge Schulleiterinnen und Leiter haben, die unter dem allen natürlich viel mehr leiden als ich, weil sie ja noch ihnen der Einblick in sämtliche Bereiche fehlt und sie allein mit dem tagtäglichen Verwalten von den Problemen schon überfordert sind. Das macht schon einmal leise. Man ist in der Defensive, man hat ein schlechtes Gewissen vielleicht, glaubt man ist nicht belastbar oder so, weil wir ja auch kaum Vernetzung haben, merken manche ja gar nicht, dass es nicht an ihnen liegt, sondern an den allgemeinen Situationen. Die glauben vielleicht auch, ich sage lieber nichts, weil dann kommt man drauf, dass ich es nicht kann. Mich erinnert es immer so ein bisschen an dieses Märchen von des Kaisers neue Kleider. Ich warte immer drauf, auf dieses Kind, das dann schreit, Leute, der ist doch nackt, weil es ja schon längst so ist, aber es traut sich niemand zu sagen oder wenige trauen sich zu sagen. Und das Zweite ist, dass man, glaube ich, schon, und das habe ich nach der Geschichte, die Sie da im Profil gebracht haben, schon auch wieder lernen müssen. Man muss dann auch persönlich schon einen gewissen Druck auch aushalten und auch Anfeindungen, und man wird lächerlich gemacht, und es gibt ja so verschiedene Mechanismen, wie dann das System reagiert, wenn man es kritisiert. Und da muss man schon in einer gewissen Stärke sein, in einer relativ guten Verfassung, damit man sich das auch antut. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht immer in dieser Verfassung. Ja, man kann sich ja auch nur diese Kämpfe antun, die man sich zutraut.
Was haben Sie denn durch Ihren Schritt an die Öffentlichkeit alles erlebt oder danach?
Also ich habe zunächst einmal sehr viel positive Rückmeldung bekommen. Ganz viele Menschen haben mir geschrieben, die ich gar nicht kenne. Ehemalige Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiter, auch welche, die aktiv sind. Aus dem Bereich der Jugendwohlfahrt eher Menschen, die schon in Pension sind. Aber da waren ganz viele aufmunternde und dankende Worte. Was mich sehr berührt hat und worüber ich noch immer nachdenke, dass fast jeder als letzten Satz hingeschrieben hat, danke für Ihren Mut. weil mich das ein bisschen auch verunsichert hat, weil ich mir denke, warum braucht man Mut, um einfach etwas zu benennen, was so ist, wie es ist? Das ist eigentlich ein großes Wort, finde ich, für eine Selbstverständlichkeit, meiner Meinung nach. Und dann habe ich natürlich auch so Sätze gehört, wie du weißt eh, dass jetzt alle über dich lachen viele haben sich gekränkt, beschämt gefühlt, was ich ja überhaupt nicht wollte. Es war auch schwer für mich einzuordnen, wenn ich Menschen verletze, wo das ja gar nicht sozusagen meine Motivation war, wie man damit dann umgeht, weil ich wollte mich ja für die Sache nicht entschuldigen. Aber natürlich dafür, wenn sich jemand gekränkt fühlt, das tut mir natürlich leid.
Was war damit gemeint? Sie hätten sich lächerlich gemacht?
Ich denke, bei all diesen Dingen geht's halt darum, dass wenn man die Person diskreditiert und klein macht, dann kann man das Thema für sich auch wieder kleiner machen. Ne? Der Mechanismus steckt sicher dahinter. Ist aber, wenn es einen direkt trifft und eher auch unvorbereitet, zunächst einmal nicht so leicht einzuordnen. Und ich glaube, dass es schon viele Menschen gibt, die eben schon einen großen Respekt davor haben, was passiert denn nachher? Passiert überhaupt was und was und von welcher Richtung kommt was? Und das macht unsicher.
Ein Thema, das sich jetzt im Moment gar nicht mehr klein reden lässt, medial sehr präsent ist die Tatsache, dass viele Kinder nicht ausreichend Deutsch können, um dem Unterricht zu folgen. Wie erleben Sie das?
Ich finde diese Frage so spannend. Ich finde es so spannend, dass sie jetzt so vehement gestellt wird, auf so vielen Kanälen von Meinungsmachern, weil ich mit meiner Pflichtschul-Sonderschul-Vergangenheit habe, dieses Thema immer als eine selbstverständliche Herausforderung meines beruflichen Alltags gesehen habe. Ich bin 1993 nach Wien gekommen als Lehrerin aus der Steiermark. Das war sozusagen, da war die Zeit des Jugoslawienkrieges und natürlich hatten wir die Klassen voll an Sonderschulen, aber auch an Brennpunktschulen mit Integrationsklassen, mit Kindern, die kein Wort Deutsch sprechen konnten. Und es war eine Selbstverständlichkeit bis heute für mich, dass wir diesen Kindern so gut wie möglich im Rahmen des Unterrichts Deutsch beibringen. Ich habe in meinem Haus noch nie einen Lehrer erlebt oder eine Lehrerin in 13 Jahren, die zu mir kommt und meinen Rat sucht, weil die Kinder kein Deutsch können. Das ist das kleinste Problem, das wir haben. Ich denke, dass es jetzt medial so groß ist, weil plötzlich dieses Nicht-Deutsch-Können Schulen erreicht, wo Menschen ihre Kinder untergebracht haben, die bis jetzt dort nicht betroffen waren. Denn in Brennpunktschulen und Schulen, wo Kinder mit sozioökonomischen Problemen sind, also in Armut sind, waren immer schon Menschen mit Migrationshintergrund aus bestimmten Ländern, weil die Migrationsfrage ja oft einfach eine Armutsfrage ist.
Ich runze jetzt deshalb die Stirn, weil Sie das für mich sehr nachvollziehbare Problem, dass man Kindern, mit denen man sich nicht sprachlich verständigen kann, auch nichts inhaltlich erzählen kann. Und möglicherweise hat sich das dann doch geändert, als es einfach zu wenig Ressourcen gibt. Also vielleicht wäre es kein Problem, wenn es dafür genügend Personal gibt.
Also mehr Personal ist im Bildungsbereich immer gut, aber löst kein Problem per se, weil man Personal braucht, das der Aufgabe dann auch gerecht wird. Und die Aufgabe muss klar formuliert sein. Da krankt's immer. Ja, also was ist überhaupt das Ziel von Deutschförderung? Weil die Kinder kommen ja auf verschiedensten Levels, Leistungslevels. Weil nicht Deutsch können hat eine Bandbreite von bis. Das heißt, ich muss einmal als Lehrer in der Lage sein, das zu klären. Wo steht welches Kind? Was braucht das? Und dann muss ich Werkzeug haben. Ich muss Wissen haben. Ich muss Expertise haben. Ich muss Material haben, um dann zu wirken. Der Mensch allein, den ich dorthin stelle, hilft mir mal per se gar nichts. Und Aus der Sonderpädagogik kommend ist es ganz klar, dass man immer mit allen Sinnen lernt. Deshalb hatten wir nie die besondere Herausforderung, also schon eine Herausforderung, aber die besondere Herausforderung, ohne verständliche Sprache Kindern Inhalte zu vermitteln. Das wäre ganz schwierig bei vielen Arten der Behinderung, wenn ich davon abhängig wäre, dass dieses Kind einen, zum Beispiel einen großen Wortschatz in Deutsch hat. Ich muss auch einem Kind mit schweren Defiziten in der Kognition zum Beispiel, das keine Sprache entwickeln kann zum Beispiel, versuchen, Inhalte näher zu bringen. Und das macht ein Sonderpädagoge jeden Tag. Das ist seine Aufgabe. Daher ist es natürlich wichtig, dass die Kinder Deutsch lernen. Es ist total wichtig, dass wir sie dabei unterstützen in der Schule. Aber es ist kein herausragendes neues Problem, sondern es gehört zu unserer Arbeit seit Jahren und Jahrzehnten dazu. Und es gibt Schulen, gerade in Wien, wo auch ganz viele Kinder keine deutsche Muttersprache haben. Aber da ist die Sprache Französisch, Englisch, Italienisch. Da zahlen Menschen ganz viel Geld, dass ihre Kinder dorthin gehen dürfen, wo die anderen ausländischen Kinder sind, die kein Deutsch können, weil diese Internationalität sehr schick ist. Ich frage mich, ob es nicht vielleicht auch Sprachen gibt, die mehr ein Problem in der Wahrnehmung sind als andere. Weil das Erlernen von Sprache ist dann ein Problem, und das ist unser Problem in der Pflichtschule in Wien, wenn die Muttersprache nicht gefestigt ist. Aber dieses Problem haben wir auch mit österreichischen autochthonen Kindern, wenn Gemmabilla ein vollständiger Satz ist.
Das ist das, was ich auch von Lehrerinnen und Lehrern höre, dass sie Schularbeiten geben müssen, aber es mit 13-Jährigen zu tun haben, denen sie zuerst erklären müssen, was ein Bauer ist und was ein Berg ist. Und manchmal wissen sie nicht, in welcher Sprache, also selbst wenn sie den Google Translator anwerfen würden, weil auch die Muttersprache nicht beherrscht wird.
So ist es. Aber auch nicht von autochthonen Österreicherinnen und Österreichern. Wir haben grundsätzlich einen sprachlichen Verfall. Den haben wir sicher in vielen Sprachen, die aus dem Ausland zu uns hereingekommen sind, vielleicht schon vor mehreren Generationen. Das haben wir aber auch bei österreichstämmigen, deutsch sprechenden Familien, dass wenig Wortschatz da ist, dass Syntax nicht passt, Grammatik nicht passt, dass kein elaborierter Code gesprochen wird. Auch da tun wir uns zum Beispiel mit Englischunterricht enorm schwer, da quasi diese Zusatzsprache aufzupfropfen auf einen nicht gefestigten eigenen Spracherwerb. Ja. Und da müssen wir ansetzen. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Ich will das nicht kleinreden. Aber das nur zu schieben auf Migration von Menschen aus Ländern, die wir nicht so gern bei uns haben, ob es jetzt der arabische Bereich ist oder aus der Türkei oder aus dem afrikanischen Bereich, das löst das Thema überhaupt nicht. Wir haben es auch bei Kindern von Urösterreichern damit zu tun, dass wir mit dem Spracherwerb, mit dem Erstleseschreibprozess nicht vorankommen, weil den Kindern nicht klar ist, was ist zum Beispiel beim Hund, das Wort kennen sie vielleicht noch, das Fell, die Tatze, die Schnauze, der Schweif, alles unbekannt.
Das heißt, es ist eigentlich viel zu spät, da in der Schule anzusetzen. Das müsste ja schon vorher passieren.
Absolut. Also ich bin mittlerweile durch die Erfahrung, die ich in den letzten Jahrzehnten gemacht habe, weg von der liberalen Vorstellung, wir bieten Dinge an und dann werden sich die Leute das schon holen. Ich habe die Wahrnehmung, dass in Wien unendlich viel angeboten wird, auch an kostengünstigen und kostenfreien Möglichkeiten, wo Eltern sich Rat holen können, wo sie ihren Kindern einen Zugang zu Sport oder zu Musik geben können. Aber es wird nur von denen genützt, die ohnehin schon reflektieren über die Förderung ihrer eigenen Kinder. Meiner Meinung nach gehört eine verpflichtende Elternschule, die man gerne auch anders nennen kann, damit sie ein bisschen lockerer klingt, gehört eingeführt, gebunden an den Mutter-Kind-Pass und gebunden an Geld, das ausgeschüttet wird oder nicht ausgeschüttet wird, am besten in Form von Gutscheinen.
Eine niederschwellige Elternschule, wie konkret könnte das ausschauen? Gibt es da Beispiele?
Wie ich begonnen habe vor 13 Jahren, habe ich mir so ein Konzept erarbeitet und ich bin nie dazu gekommen, das umzusetzen in meiner Region, weil ich die Kraft nicht habe. Also man müsste da einen Motor haben, der da eine Zeit lang dran bleibt und ich kann das neben der Schule nicht. Ich habe ein paar Mal Anlauf genommen, aber ich bin da gescheitert an mir selber, an den Ressourcen, die ich habe. Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass man niederschwellig beginnt mit den Müttern, die meistens sehr jung sind, jetzt zumindest in meinem Fall, über Dinge des Täglichen, zum Beispiel gemeinsam kochen, gemeinsam singen, gemeinsam Handarbeit machen, gemeinsam garteln, über solche basalen Dinge, wo jeder einen Beitrag leisten kann, einmal ins Gespräch zu kommen, in Kombination mit der Emma 10, die Personal zur Verfügung stellt, um mit diesen mitgebrachten Kleinkindern zu arbeiten, die gleich einmal aufzunehmen, Bilderbücher heranzuführen, mit denen zu singen, damit die Mütter überhaupt mal sozusagen wegschauen können von den kleineren Geschwistern, die da ja auch oft da sind und einmal miteinander ins Gespräch kommen können und dass man dann über die Beziehung, da gibt es ja so ein großartiges Buch darüber, über Gegenstände, die Herrschaften quasi von zu Hause mitnehmen, ins Gespräch kommt, über Kultur, über Geschichte und so weiter und da dann beginnt zu platzieren zu Themen wie Ernährung, Bedeutung von Schlaf, Sprache. Wie fördert man Sprache von Kleinkindern? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele dieser Mütter durchaus sehr interessiert sind, selber aber keine Erfahrung haben, weil sie selber nicht gefördert wurden. Und weil sie immer wieder kommt der Satz, glauben, sie brauchen dafür Geld. Also sie glauben, sie müssen Fördermaterial kaufen. Und wenn ich ihnen dann beginne zu erklären, wie sie mit den alltäglichen Gegenständen, die sie zu Hause haben, mit Socken, mit Besteck oder so, ganz einfache Übungen machen können, integriert in ihre Hausarbeit, sind sie wirklich glücklich und sehr interessiert. Und ich denke, dass man das so machen, nicht mit erhobenen Zeigefinger, aber verpflichtend, sehr wertschätzend, sehr respektvoll, dort abholend, wo sie sind, aber heranführend an das, was meine Großmutter noch aus Instinkt heraus gemacht hat, wie Hoppa, Hoppa, Reiter oder das ist der Daumen, den schütteln die Pflaumen, der schüttelt die Pflaumen, quasi Rhythmisierung von Sprache. Weil da würden die Gehirnhälften wirklich anfangen, miteinander zu arbeiten. Da würde Intelligenz gefördert werden, Sprachentwicklung gefördert werden. Und der ganze Bereich der Motorik gehört da auch dazu, weil in Wien halt vieles flach ist und asphaltiert ist und das menschliche Gehirn braucht Unwegsamkeiten. Die Kinder müssen über Wurzeln, müssen über unebenes Gelände und da einfach Anregung zu geben, weil Wien hätte da ja auch viel zur Verfügung.
Und verpflichtend hieße, verpflichtend für alle?
Ja, weil wir gerade bei den Kindern, die jetzt mal von den primären Bedürfnissen aus gut gedeckt sind, also die satt sind, die eine warme Wohnung haben, wo Eltern auch sich drum kümmern, dass das Kind ein Instrument lernt oder so, weil wir auch in dem Bereich andere Armut haben, nämlich Armut an Kommunikationsfähigkeit, an sozialer Intelligenz, an Empathie. Wenn ich mit Kolleginnen als Schulleitern spreche, die eher so eine Klientel als Schülerschaft haben, haben die enorme Probleme mit Aggressionen, mit Selbstgefährdung, mit Fremd- und Selbstgefährdung, mit Depressionen von noch sehr jungen Kindern, mit Selbstverletzung von Mädchen, die sich ritzen und so weiter. Also es gibt ja wohl immer etwas, was man als Eltern lernen kann. Das ist unabhängig von Intelligenz und Geldtasche.
Mhm. Und dieses Konzept haben Sie besprochen mit Behörden oder mit Verwaltung?
Man, ja, natürlich, aber man bekommt bei so einem Thema ja nie einen Widerspruch. Ja, also das verstehen ja alle und das finden auch alle gut. Die Frage ist, wer fühlt sich verantwortlich, sowas mal umzusetzen und das anzugehen? Wer würde da auch kämpfen um Ressourcen? Ich sehe es ja allein daran, dass ich seit 13 Jahren darum kämpfe, dass meine Schule eine Nachmittagsbetreuung anbieten kann, dass die Kinder ein warmes Essen kriegen, dass sie ihre Lernstunde haben, dass sie mit uns gemeinsam eine sinnvolle Freizeitgestaltung erlernen. Was kann man in Wien alles machen, was einem Freude macht, wo man selbstwirksam sein kann, wo man nicht nötig hat, dass man andere klein macht, wenn man selber Erfolge hat. Und seit 13 Jahren wird es abgelehnt. Da sind die Räume da, da sagt jeder, ja, das ist eine gute Idee, das brauchen die Kinder, aber es wird einfach nicht genehmigt.
Ich könnte mir vorstellen, dass eine große Hürde auch sein könnte, dass Eltern sich angegriffen fühlen und sagen, warum soll ich in eine Elternschule gehen? Ich kann doch das, ich bin die beste Instanz für mein Kind.
Natürlich würde das so sein. Ich denke mir, das wäre ja dann die Aufgabe der ersten Generation, die dort arbeitet, das eben anders darzustellen und anders zu vermitteln. Und wenn es in eine Selbstverständlichkeit in einer Gesellschaft übergeht, dann fragt das niemand mehr. Die erste Generation hätte dann natürlich unheimlich viel Überzeugungsbedarf. Deshalb sage ich auch, dafür braucht man Motoren, die sich mit voller Kraft da reinwerfen und auch darin aufgehen in dieser Aufgabe und einmal sagen, das ist was Gutes und da stelle ich mich jetzt in die erste Reihe, auch wenn ich kritisiert werde und wenn man meine hehren Motivationen nicht anerkennt, sondern sich, so geht's doch jedem, der zunächst einmal versucht, eine fundamentale Veränderung in einem System zu machen. Unsere Aufgabe wäre dann, diese Leute zu unterstützen und sie zu stärken.
Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Mutter-Kind-Pass dann verpflichtend wurde. Das ist jetzt vielleicht ähnlich, weil es schwierig ist, ein Pilotprojekt aufzusetzen mit einer Verpflichtung. Also das geht ja nur freiwillig und dann wird es verpflichtend ausgerollt.
Genau. Das könnte man natürlich machen. Im Pilotprojekt. Ja. Ich bin nur mittlerweile der Meinung, wenn man sich jetzt sozusagen das Phänomen anschaut, werden wir mit Freiwilligkeit nicht großflächig erfolgreich sein. Aber natürlich wäre es eine Möglichkeit, sowas zu starten, einmal mit Freiwilligkeit, weil wenn du es klein startest, hast du ja Beziehungen. Da hast du ja Menschen, denen die Eltern, die sich dann freiwillig melden, hoffentlich vertrauen, denen sie zuhören, wo sie dann auch den ersten Schritt sich trauen zu gehen. Also ich denke mal, man braucht schon natürlich Menschen, die dann die Brücke bilden. Aber das wäre es wert, es anzugehen. Denn wenn dann die anderen merken, dass das was Gutes ist, dass man da empowert wird, dass man da auch als Eltern in eine Stärke kommt. Viele Eltern sind ja auch deshalb so schwach und werden dann zum Beispiel gewalttätig, weil sie verunsichert sind, weil sie keinen Plan haben, weil sie hilflos sind. Und wenn sie merken, das fühlt sich eigentlich gut an, aha, da könnte ich so machen und dann probiere ich das und aha, das geht ganz gut. Wenn sich das dann rumspricht, dann glaube ich schon, dass man das dann auch ausrollen könnte.
Wäre es nicht vielleicht sogar einfacher, dass ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, das ja in Diskussion ist, anzuknüpfen? Also dass man die Elternarbeit da verpflichtend andockt?
Also ja, aber dann bräuchte man vor Ort im Kindergarten Menschen, die diese Elternarbeit machen. Das können die Kindergärtnerinnen jetzt nicht noch dazu machen. Und zweitens einmal wäre es mir aus meiner Beobachtung schon einmal recht, wenn man das eine verpflichtende Kindergartenjahr wirklich durchführt. Erst gestern war wieder ein Mädchen bei mir, so ein ganz ein reizendes, liebes Mädchen, aber die kann gar nichts. Ich sage das jetzt so brutal, wie es ist. Sie war motorisch ganz schwierig unterwegs, sie konnte den Stift nicht halten, sie hatte so gut wie keine Sprache. Das war so traurig und so niederschmetternd zu sehen. Und dann habe ich sie gefragt, ja, ist denn das Kind nicht im Kindergarten? Nein, und sie hat keinen Platz und dann hat sie schon einen gehabt, dann hat sie wieder verloren und jetzt soll sie zu irgendeiner Psychologin gehen und sie weiß gar nicht warum. Und wir haben Dezember, ja, und noch niemand hat das geahndet, dass das Kind nicht da ist. Ja, und es gibt auch viele Eltern, die ich frage und die mir dann sagen, ja, sie ist im Kindergarten. Und ich sage, ja, wie oft? Ja, ich fast jeden Tag, außer es ist krank. Und dann sage ich, wie viele Stunden? Und da sagen viele, 10 bis 12 zum Beispiel. Ja, was soll denn so eine Kindergartenpädagogin mit 28 Kindern in 2 Stunden mit diesem Kind machen? Du kannst eine Geschichte erzählen, ein Brot essen und dann geht's wieder heim. Also ich bin keine Kindergartenexpertin, aber was ich wahrnehme, wenn wir unsere Vernetzungstreffen haben, die spärlichen, die wir haben, dort sind ja wahnsinnig engagierte, tolle Leute vor Ort. Aber die haben viel zu viele Kinder in der Gruppe, viel zu viel ja auch pflegerische Tätigkeiten, weil es gibt zum Beispiel, das merken wir ja auch in der Schule, eine enorme Zunahme an nicht behinderten Kindern, die noch Windel tragen. Also auch bei der Schuleinschreibung habe ich ganz viele Kinder, die noch nicht sauber sind. Das heißt, du hast ja im Kindergarten auch zum Beispiel in dem Bereich, hilft dir eine Helferin, wenn da 28 Kinder sind und dann haben 10 davon noch immer Windeln im letzten Kindergartenjahr, ist ja diese Helferin nur mit Wickeln beschäftigt, stelle ich mir vor. Ja. Das heißt, ja, wunderbar, wenn man so eine vorschulische Förderung angehen würde, aber dann braucht das ein Konzept und das Konzept muss mit geeigneten Personen unterfüttert werden, die aber auch Unterstützung erhalten, die Supervision haben, die Möglichkeit haben, Vernetzungsgespräche mit den Kolleginnen über einzelne Kinder zu führen, damit das dann Sinn macht. Sonst ist es wieder eine Alibi-Aktion, die gut klingt, aber sich nicht auswirkt dann, so dass man sagt, die Kinder sind besser vorbereitet, wenn sie in die Schule kommen.
Was bräuchten Sie an Ihrer Schule und was bräuchten Schulen generell?
Das eine ist einmal das, was mir ganz wichtig ist, weil ich Schule sonst ja in keiner Weise als Schulleiterin umsetzen kann. Das ist das Personal. Wir brauchen einmal eine Ausbildung, die gut ist. Und gut ist meiner Meinung nach die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis. Und zwar die ständige Verknüpfung. Man muss theoretisch vieles wissen, das ist gut. Aber man muss es in der Praxis ausprobieren und an die Theorie rückmelden und die Theorie abklopfen dann.
Das passiert zu wenig?
Absolut, absolut. Dann ist es so, dass in der Ausbildung offensichtlich die Dinge des täglichen Administrierens wie Klassenbuchführung, Gefährdungsmeldung, Unfallmeldung, ist alles kein Thema. Das heißt, die Menschen kommen, egal ob sie ein Lehramt haben oder nicht und haben keine Ahnung, was da den ganzen Tag zu machen ist. Ja? Das ist alles sehr mühsam für uns, die schon da sind, für die, die es lernen müssen. Ich habe heuer 14 neue Leute, davon um 10 kein Lehramt. Und die müssen wir jetzt integrieren und ihnen beibringen, wie man unterrichtet. Das machen wir so nebenbei. Ja? Also die Ausbildung muss anders werden. Dann müssen wir viel mehr Zeit und Ressource haben, menschliche Ressource in Form von Menschen, die auch Zeit haben und Raum zur Begleitung der ersten Zeit so eines neuen Kollegen. Ja, es gibt die Induktionsphase, es gibt das Mentoring. Das sind gute Konstrukte, die man sich da einfallen hat lassen, aber sie haben viel zu wenig Raum. Da geht sich viel zu wenig aus.
Dass die jungen Lehrer nicht gleich ausbrennen wieder.
So ist es. Und dazu gehört Supervision. Supervision als fixer Teil des Berufes. Eingeplant in die Arbeitszeit. Das ist das Wichtigste. Regelmäßig. Ich habe heuer wieder so kämpfen müssen, damit ich eine Stunde für alle 6 Wochen gekriegt habe. Und das ist ein Kampf, weil so viele Schulen nichts haben. Dann würde ich ganz dringend eine schulärztliche Versorgung haben. Wir haben keinen fixen Schularzt mehr, wie viele Schulen in Wien. Und alle 6 Wochen kommt eine oder zwei sehr nette Schulärztinnen, die normalerweise woanders sind. Aber wenn sie zum Beispiel da krank ist, dann ist sie 12 Wochen nicht da. Und da kommt sie 2-3 Stunden maximal. Alle 6 Wochen. Das ist viel zu wenig, um alles zu besprechen, was uns an den Kindern auffällt. Oder dass sie auch Eltern beraten dann, wenn uns was auffällt. Ja, ich bräuchte eine Nurse, die da ist, die Hand hält, die Fieber misst. Da geht's ja auch viel um Beziehung und Vertrauensaufbau. Dann würden die Kinder auch mehr reden. über ihre Probleme, die sie haben, die sich ja oft körperlich auswirken. Ich bräuchte dringend therapeutische Möglichkeiten für die Familien, also dass man das outsourcen kann, dass es von uns wegkommt in gute Hände. Weil Schule allein hat weder den Auftrag noch die Ressource, all das sozusagen zu vollbringen, was wir aber brauchen, weil wir sonst den Kindern keinen Lerninhalt näher bringen können. Und ich bräuchte auch Menschen, die mich unterstützen. Also ich bräuchte jemand, der voll da ist für die Administration, damit ich da gar nichts in dem Sinn damit zu tun habe. Wenn ich das so mache, wie ich es machen sollte, komme ich zu keiner anderen pädagogischen Arbeit. Das geht sich für einen Menschen nicht mehr aus, egal wie viel er arbeitet, egal wie viele Stunden.
Muss die Bürokratie so viel sein aus Ihrer Sicht?
Nein, überhaupt nicht. Das meiste, was wir da machen, ist für Statistiken wahrscheinlich oder damit irgendwer auch kontrollieren kann, was passiert mit den Ressourcen, dass man die Stunden zählt und so weiter. Da geht es viel um Kontrolle, um Misstrauen und so weiter. Aber hilft ja dem einzelnen Kind gar nicht, sondern schwächt unsere Energie für die Kinder. Und ich denke mir, wenn es sein muss, dass das alles erhoben wird und bearbeitet wird ununterbrochen, dann soll das bitte jemand machen, der das kann und der sich dafür freiwillig meldet und sagt, das ist mein Job, das interessiert mich, und dann soll der administrieren, das wäre wunderbar. Ja, ein Leiter, eine Leiterin ist allein damit schon die ganze Zeit eingedeckt. Und was wir generell brauchen würden, wäre ein Verständnis dafür, nicht nur in der Bevölkerung grundsätzlich, sondern eben auch bei allen Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten müssen, bei der Jugendwohlfahrt, bei den Blaulichtorganisationen, bei den Kliniken, dass wir in der Schule Beziehungsarbeit leisten, dass wir Safe Space erzeugen müssen, damit Kinder lernen können. Man hat immer noch die Vorstellung, da kommt der Lehrer, die Lehrerin und sagt Buchseite 30 und alle lesen das dann. Das funktioniert schon lang nicht mehr dort, wo wir sind, die Pflichtschule in Wien, an schwierigen Stellen, derer es viele gibt. Sie müssen verstehen, wer wir sind und was wir tun, um uns zu unterstützen und sich auch nicht ständig angegriffen zu fühlen, wenn wir was fragen oder erbitten. Das hat damit zu tun, dass viele nicht verstehen, was wir da machen. Und noch immer glauben, das ist so ein Halbtagsjob, den man so nebenbei runterrattert und dann hat man viele Ferien.
Wenn diese Anstrengung nicht gelingt, dann gehen ganze Generationen verloren. Ich habe es vorhin in der Einleitung kurz angesprochen, dass es ja da auch um die gesellschaftliche Zukunft geht. Wie schauen Sie denn in die Zukunft dieser Kinder?
Der Blick ist sehr, sehr traurig und sehr ängstlich, weil ich glaube, dass das, was Sie jetzt gesagt haben, noch nicht angekommen ist bei den Entscheidungsträgern. Sie glauben immer noch, dass sie in ihrer Blase geschützt sind und dass diese Blase mit der Blase, von der ich jetzt erzähle, nichts zu tun hat. Das sind aber miteinander verbundene Gefäße. Wenn wir uns sicher auf der Straße bewegen wollen, wenn wir einen Handwerker rufen müssen, weil wir irgendein Gebrechen im Haus haben, oder wenn wir uns wehtun und es kommt jemand mit einer Blaulichtorganisation zu Hilfe, dann sind wir voneinander abhängig, dass derjenige, der da jetzt kommt, dass der weiß, was er tut, dass der ausgeschlafen ist, dass der das gelernt hat und so weiter. Und das wird komplett verdrängt. Wir verlieren die Kinder. Also wir werden sie nicht verlieren, sondern wir verlieren sie. Ich sehe es ja an den Eltern meiner Schüler, die zu Hause sitzen, wo, wenn ich frage, welcher Beruf wird angestrebt für ihr Kind, was stellen sie sich vor, kriege ich als Antwort AMS. Ja? Wir sind schon mittendrin und wir müssten mit einer großen Kraftanstrengung einen Turnaround schaffen. In meiner Wahrnehmung, so wie ich denke und funktioniere, kann das nur mit dem Wir gehen. Das heißt, es gibt eine Schule für alle. Und wir bündeln alles, was wir haben, an Ressourcen, an Zugängen zu Bildung, an Möglichkeiten, sich für die Kinder zu artikulieren, auch von Elternseite, in einer Schule für alle und unterrichten dort so, wie wir es am Haus machen, nämlich personalisiert, differenziert. Wir lernen miteinander, aber nicht das Gleiche. Jeder auf seinem Niveau für den höchstmöglichen Bildungsabschluss. Das wäre meine Vision. Das klingt jetzt in Österreich sehr, sehr fantastisch, ist aber ja in anderen Ländern schon längst in Umsetzung. Also man könnte sich sehr einfach anschauen und kopieren in weiten Teilen. Ich glaube, das ist die einzige Chance, dass wir von dem Ich wieder zum Wir gehen. Ansonsten verlieren wir einen großen Teil in Richtung Arbeitslosigkeit, Kriminalität, gesundheitliche Probleme, Depression und Tablettenmissbrauch und alles, was da dazugehört, Gewalt. Und der andere Teil, dem gehen die Arbeitskräfte aus, dem geht Kultur verloren von Menschen, die sich aufgeben und so weiter. Und das wird eine sehr arme Welt dann, ja, in der ich eigentlich nicht leben möchte.
Das ist jetzt kein schönes Schlusswort, aber Dystopien sind ja auch dazu da, um quasi Kräfte zu mobilisieren, die das Bessere wollen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir einen Beitrag geleistet haben. Frau Bauer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ein großes Danke auch an Sie, dass Sie dabei waren. Wenn Sie Anregungen oder konstruktive Kritik oder Gedanken zu diesem Thema haben, dann bitte sehr gerne wie immer an redaktion@diedunkelkammer.at. Dankeschön.
Missing Link.